Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ar Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Liebe Schwestern im Islam, wie ihr wisst, haben wir den Dawa-Kurs, haben wir schon mehrere Teile des Dawa-Kurses absolviert. Und wir werden da auch einen Kurs, inshallah, weiter draus machen. Heute ist das Thema des Dawa-Kurses, wie macht man Dawa mit Christen? Und da frage ich natürlich erstmal, warum ist es wichtig, überhaupt mit Christen Dawa zu machen? Warum reden wir über verschiedene Dawa-Gruppen? Wir reden darüber, weil Allah im Koran sagt, in Surah 12, Vers 108, Kul hadhi sabili atu ila Allahi ala basira. Anna wa man itaba'ani. Das heißt, sprich, dies ist mein Weg, ich rufe zu Allah mit Wissen, ich und die, die mir folgen. Das heißt, wenn wir Dawa machen, dann gehen wir dem Prophet, den Weg des Propheten, dann sind wir von denen, die dem Propheten, dann gehören wir zu denen, die dem Propheten a.s.w. folgen. Und er sagt hier, ich rufe zu Allah mit Wissen. Nicht nur ich rufe zu Allah, sondern ich rufe zu Allah mit Wissen. Und in Wissen gibt es zwei Arten. Erstmal das Wissen von der Religion. Und das zweite, das Wissen von der Lage der Leute, mit denen man redet. Wenn ich zum Beispiel mit einem Buddhisten rede, dann muss ich ihm nicht erklären, dass das Christentum falsch ist. Sondern rede ich über spezielle Dinge, die den Buddhisten ansprechen. Und damit ist auch die Hikma, das ist auch die Hikma in der Dawa, die Weisheit. Allah sagt im Koran, Surah 16, Vers 126, sagt er, Utu ila sabili rabbika bil hikma, wa mu'idatil hasana, wa jadilhum bilati ahsan. Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und disputiere mit ihnen auf die beste Art und Weise. Der zweite Grund, warum wir über Christen reden, weil die Christen selber sehr aktiv sind in der Dawa mit Muslimen. Sie versuchen, überall auf der Welt Muslime zu Christen zu machen. Und sie benutzen teilweise hinterhältige Tricks. Und ich habe letztens gehört, eine Christin, die hat behauptet, wir Muslime würden das tun. Krankenhäuser bauen und dann nur Muslime behandeln. Und wenn man behandelt werden will, dann muss man Muslim werden. So eine verfluchte Lügnerin. Genau das Gegenteil ist der Fall. In Afrika, Leute werden praktisch dazu erpresst, wenn sie behandelt werden wollen. Natürlich nicht bei allen, ja. Wie gesagt, ja, wirklich das Christentum anzunehmen. Das heißt, sie sind sehr aktiv und sie lassen wirklich keine Ruhe in ihrer Dawa. Dann, es ist die größte Religionsgemeinschaft der Welt. Neben den Muslimen ist das Christentum die größte Religionsgemeinschaft der Welt. Das zweite, der vierte Grund ist, in der BRD, in der Bundesrepublik Deutschland, ist ein Großteil der Bevölkerung oder schreibt sich ein Großteil der Bevölkerung dem Christentum zu. Deswegen ist es für uns besonders wichtig zu wissen, wie wir mit diesen Menschen reden. Und ich sage, was die Christen angeht, sondern teile ich diese in zwei Gruppen. Oder erstmal, bevor ich dazu komme, in die zwei Gruppen zu unterteilen, dieser Dawa-Kurs, der ist so aufgebaut, dass ich sage, in der Kürze liegt die Würze. Das heißt, ich möchte nicht viele Beispiele und viele Argumente bringen, sondern ich möchte nur die wichtigsten Argumente bringen, die einem helfen, mit einem Christen zu reden. Warum? Weil weniger manchmal mehr ist. Ich habe zum Beispiel Vorträge gemacht, die 2 Stunden dauern, ja, und ich gebe damit dem Christen die Chance, sich irgendetwas aus dem Vortrag rauszusuchen, was er irgendwie verdrehen kann, worauf er vielleicht antworten kann. Aber von den ganz wichtigen Sachen und von den ganz schwierigen Sachen, die er nicht beantworten kann, abzulenken. Deswegen, ja, bevor man beispielsweise, ich gebe ein anderes Beispiel. Shabir Ali, der hat ein Buch geschrieben, ein kleines Büchlein, 101 Widersprüche in der Bibel. 101 Widersprüche in der Bibel. Auf einer christlichen Internetseite schreiben sie, Widerlegung aller angeblichen 101 Widersprüche in der Bibel. So. Und dann haben sie dort Seiten geschrieben, weil das so viel ist. Klar, 101 Widersprüche, dann schreiben sie für jeden Widerspruch beispielsweise eine Seite, ja, das ist dann ganz schön viel. So. Aber wenn du dir das Ganze durchliest, ja, dann merkst du, dass sie einige Widersprüche nicht erklärt haben. Das heißt, sie täuschen damit die Leute, geben den Leuten das Gefühl, ist alles beantwortet worden. Alles klar. Zum Beispiel, jemand kriegt jetzt Zweifel wegen einem bestimmten Widerspruch Und dann sucht er, boah, wo ist denn jetzt der Widerspruch? Boah. Also in dieser Widerlegung der Widerspruch, da sagt er einfach, ist widerlegt worden, alles klar. Du merkst aber, dass gar nicht alle Dinge widerlegt worden sind. Dass gar nicht alle Dinge widerlegt worden sind. So. Hättest du jetzt einen Widerspruch gebracht und du sagst bei einem Widerspruch, so Christen, ich will gerne wissen, was die Antwort darauf ist, und den können sie absolut nicht widerlegen, außer mit Unsinn, dann hast du ihnen nicht die Chance gegeben, sich einen Ausweg zu suchen. Deswegen versuche ich mich hier auf verschiedene Dinge zu beschränken, die leicht zu lernen sind, ja, und die jeder schnell in kürzester Zeit lernen kann. Was wir wollen ist, wir wollen eine Vielzahl von Duat schaffen. Etwas anderes ist, in der Kürze liegt die Würze, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ich habe viele Vorträge über Christentum gemacht, die kann man sich ja gerne angucken. Nur, ich demotiviere die Leute damit, die keine Zeit haben, sich so lange damit zu beschäftigen, und die sagen, ach, das schaffe ich sowieso nicht. Deswegen gebe ich einige Argumente. Erstmal, wenn wir von Christen reden, unterteile ich die Christen heute in zwei Kategorien. Ja, es stimmt. Es gibt ja verschiedene Richtungen. Siebentags-Adventisten, ja, Neuapostolische Kirche, Baptisten, Pfingstler, Evangelikale, Katholiken, Orthodox, Griechisch-Orthodox, Russisch-Orthodox, etc. Lutheranische Kirche, reformierte Kirche und so weiter. Es gibt sehr viele Gruppen. Aber ich unterteile das nicht in diese verschiedenen Gruppen, sondern ich unterteile das heute in die zwei Gruppen. Ich gehe heute nach den zwei größten Gruppen. Das heißt, das klassische Christentum, das an Trinität glaubt. Ich lasse Gruppen wie Zeugen Jehovas, Mormonen und so weiter, die sich dem Christentum zuschreiben, auf Seite. Ich rede über die zwei Gruppen, Protestanten, Katholiken. Aber nur über die Punkte, wo sie beide ungefähr dieselbe Meinung haben. Ja? Nicht in allen Punkten, aber in den meisten Punkten haben sie beide dieselbe Meinung. Das ist, wo sie beide dieselbe Meinung haben. Und ich rede darüber und ich gebe immer nur einige Beweise. Und ich unterteile es in praktizierende Christen und nicht praktizierende Christen. Warum? Weil es gibt viele Leute heutzutage, die sich dem Christentum zuschreiben, die aber so gut wie nichts mit dem Christentum zu tun haben. Und hier müssen wir eine andere Herangehensweise wählen, als bei dem, der das Christentum praktiziert. Und natürlich ist es einfacher, jemanden zu überzeugen, dass das Christentum falsch ist, der nicht praktiziert, weil er nicht so emotional mit seiner Religion verbunden ist. Wenn du jemanden vor dir hast, der sowieso schon stur ist, und die Wahrheit nicht erkennen will, ist sehr schwer, ihn zu überzeugen. Selbst wenn du ihm die Sonne spalten würdest, er würde dir nicht glauben. Nicht immer, aber oft ist es so. Und ich gebe euch da mal ein Beispiel von einem Missionar, ein christlicher Missionar, der Griechisch und Hebräisch gelernt hat. Ja. Der kam zu einem Vortrag von mir und der wollte mich so ein bisschen austricksen, kann man sagen. Ja. Der ist nach vorne gekommen, hat das Mikrofon in die Hand genommen und wollte eine schwierige Frage stellen. Und ich habe darauf einigermaßen geantwortet. Und am Ende, diese Person, der gibt Predigten in der evangelikalen Kirche, kann Griechisch und Hebräisch, der hat dann später, Monate später, den Islam angenommen, Alhamdulillah. Deswegen soll man nie sagen. Das war die Frage, die hat eigentlich nichts mit Christentum und Islam zu tun. Die Frage war, er hat das Mikrofon genommen und hat gesagt, wenn ich jetzt Islam annehmen würde, ich würde vom Islam abfallen. Er wollte mich damit eigentlich so bloßstellen vor den Leuten, weil er wusste, was die Antwort im Islam ist. Und er hat jetzt gedacht, ich fange an zu tanzen. Verstehst du? Die Frage war, was ist, wenn einer vom Islam abfällt, nachdem er den Islam angenommen hat? Ja? Das war die Frage. Was wäre, wenn ich Islam annehme und ich falle dann vom Islam ab in einem islamischen Land? Das war die Frage. So, jedenfalls, was ich damit sagen will, man soll nie sagen. Und wir müssen uns mit Beweisen bewaffnen. Und deswegen gebe ich einige Punkte, die ihr lernen sollt, die ihr in der Dauer benutzen sollt. Erstmal, ein Weg, den ich persönlich gerne anwende, ja, und ich rede auch von meinen eigenen Erfahrungen, die ich habe, und ihr könnt gucken, ob das bei euch auch funktioniert. Wenn ich mit einem nicht so praktizierenden Christen rede, ich versuche immer diesen Weg zu gehen. Er sagt zum Beispiel, ich bin Christ. Ich frage manchmal die Leute einfach nach der Religion. Das ist eine persönliche Erfahrung, die ihr anwenden könnt, weil das ist, weil ihr profitiert ja auch von meinen persönlichen Erfahrungen. Ich sage zum Beispiel, welche Religion hast du denn? Ich bin Christ. Oder er sagt, ich bin evangelisch. Meistens meine zweite Frage, nachdem er gesagt hat, er ist evangelisch, ich sage zu ihm, warum bist du nicht katholisch? Was ist, 99, was ist immer die Antwort? Ja, meine Eltern sind evangelisch oder meine Eltern sind katholisch. Ach so. Ja, du weißt ja sicherlich, in der früheren Zeit zu Martin Luther, die haben sich beide als Ketzer bezeichnet, im ursprünglichen Sinne. Und es gibt ja auch Meinungsverschiedenheiten zwischen Christen, zwischen Katholiken und Protestanten. Die haben sich ursprünglich als Ungläubige angesehen. Ja. Warum bist du nicht Katholik geworden? Was überzeugt dich, dass Protestantismus besser ist als Katholizismus? Weil beide behaupten ja eigentlich im ursprünglichen Sinn, dass sie der wahre Weg zu Gott sind. Natürlich heute gibt es die Ökumene, alles Friede vor der Eierkuchen, alle gehen ins Paradies, aber im Ursprung. Was überzeugt dich davon, dass warum ist Katholizismus nicht besser als der Protestantismus? Warum nicht? Hat er meistens keine Antwort drauf. Warum stelle ich diese Frage? Ich stelle diese Frage nicht, um eine Antwort von ihm zu bekommen, sondern ich stelle diese Frage, um ihn auf etwas aufmerksam zu machen. Das kommt jetzt mit der nächsten Sache. Ich sage dann zu ihm, Bruder, oder nicht Bruder, sondern guck mal, wir leben hier nur einmal. Unser Leben kann jeden Tag zu Ende gehen. Ich finde es nicht logisch und nicht vernünftig, dass du deine Eltern entscheiden lässt, was für dich der wahre Weg zum Paradies ist, ohne selber nachzuforschen und Nachforschung und zu unternehmen. Habt ihr es verstanden? Verstehst du, weil damit machst du ihn erstmal aufmerksam. Verstehst du, der merkt, guck mal, es gibt ein Leben nach dem Tod, es gibt ein Paradies und eine Hölle. Und alle Religionen sagen von sich selber, sie haben den wahren Weg zu Gott. Jetzt sagst du, du folgst dem Katholizismus, weil deine Eltern Katholiken sind. Dann kann man die nächste Frage stellen. Lässt du deine Eltern auch entscheiden, welche Frau du heiratest oder welchen Mann du heiratest? Dann sagen sie, nee. Dann sage ich, welche Religion man wählt, ist wichtiger als die Frau. Denn mit der Frau bist du hier im Leben zusammen. Und wenn es nicht mehr klappt, kannst du eine zweite Frau heiraten. Aber im Jenseits bist du für Ewigkeit. Da geht es um ewige Hölle oder ewiges Paradies. Meistens, weil Leute wollen nicht dort, du hast ihn jetzt aufmerksam gemacht. Und diese Sache bleibt auch bei ihm, inshallah, im Unterbewusstsein hängen. Meistens sagt er, ja nee, ich bin auch überzeugt davon. Meistens, du wirst es sehen. Versuch es mal. Das ist genau wie, was ich gesagt habe, mit Sinn des Lebens. Versuch das mal, die geben dir immer dieselben Antworten. Meistens sagt er, nee, ich bin auch überzeugt davon. Weil klar, sonst sieht der ja doof aus. Verstehst du, wenn du jetzt zu ihm sagst, ja, warum, verstehst du, aber er geht damit nach Hause. Entblößt ihn, ich sag dich, bist du blöd oder was oder so. Und sag einfach so ganz nett, weil wir müssen immer freundlich sein in der Dawa, ja. Insbesondere, wenn es die Dawa 1:1 ist, ja. Bei Vorträgen und so ist es manchmal, da muss man manchmal auf die Tube hauen, ja. Wenn mit jemandem im Einzelgespräch ist, ja. Inna rifka la yakunu fi shay'in illa zanahu. Wala yunza'u min shay'in illa shanahu. Der Rifk, die Freundlichkeit, ist in keiner Sache, außer dass sie schön macht. Ist von keiner Sache weggezogen, außer dass sie sozusagen hässlich macht. Jetzt, hier. Dann sagst du zu ihm, wenn er sagt, doch, er ist auch überzeugt. Oder du sagst ihm, was überzeugt dich denn davon? Was ist für dich die Garantie, der Beweis, dass das Christentum richtig ist? Glaub mir, Fragen hauen manchmal und beeinflussen mehr als Aussagen. Weil solange du ihn mit Aussagen bombardierst, versucht er die Aussagen so von sich wegzubringen. Aber jetzt gibst du ihm eine Frage, die geht bis in die Seele hinein. Was ist für dich der Beweis, dass das Christentum richtig ist? In den meisten Fällen, wenn es ein nicht praktizierender Christ ist, hat er keine Antwort. Außer ich bin halt überzeugt davon. Okay, dann kannst du sagen, ich habe Nachforschung angestellt, ich habe erprobt. Also ich bin überzeugt davon, dass der Islam richtig ist. Guck mal, was das für ein Hammer ist. Und ich habe auch Beweise dafür, weil ich geforscht habe. Das heißt, du hast ihn jetzt praktisch komplett auf den Nullpunkt runtergeholt. Wenn er sagt, ja, ich glaube da dran, ich bin da überzeugt von, aber ich kann nicht sagen, warum. Jetzt sagst du, ja, ich habe geforscht. Erstmal, du hast nicht geforscht, du hast einfach die Religion deiner Eltern genommen. Punkt 1. Punkt 2. Und ich bin überzeugt, dass der Islam die Wahrheit ist, aber ich habe auch einige Argumente dafür, wie zum Beispiel Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5. Und dann kannst du ein paar Sachen nennen, wie zum Beispiel naturwissenschaftliche Beweise. Und solche Sachen haben wir schon gelernt im Dawa-Kurs, die muss man auswendig lernen. Das heißt, zum Beispiel im Koran stehen zahlreiche Dinge, ja, die zur damaligen Zeit keiner wissen konnte. Das heißt, das Buch ist von Allah. Zum Beispiel, Allah sagt im Koran, Surah 55, Vers 19, Marj al-Bahrain yaltaqiyan, Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Die zwei Meere treffen sich, ja. Und zwischen ihnen ist eine unsichtbare Scheidewand, sodass sie nicht ineinander übergehen. Das ist etwas, was in der heutigen Zeit herausgefunden wurde, ja. Was-sama banaynaha bi-aydi wa inna lamusi'un, Surah 51 müsste das sein. Der Riyad. Und den Himmel haben wir mit Kraft aufgehoben, wir dehnen ihn aus. Edwin Hubble im letzten Jahrhundert hat festgestellt, dass der Himmel, dass das Universum sich ausdehnt. Punkt. Da bringst du andere Beweise, Aussagen des Propheten und so weiter. Das heißt, du hast Argumente. Du hast Argumente für deine Sache. Er hat keine Argumente für seine Sache. Du hast ihn darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig es ist, nach der Wahrheit zu suchen. Du hast ihm indirekt auf eine schöne Art und Weise die Hujja gegeben. Du hast nicht gesagt, du weißt ja, wer den Islam nicht annimmt, geht in die Hölle. Kannst du auch machen. Aber du hast es auf diese Art gemacht, wie es jeder Muslim kann, weil viele schämen sich, das zu sagen. Ja? Du hast so gesagt, du weißt ja, jede Religion behauptet von sich, der einzig wahre Weg zu Gott zu sein. Und die einzige Rettung vor der Hölle zu sein. Das Christentum behauptet das. Nimmt das für sich in Anspruch, der Islam auch. Weißt du, so hast du das so ein bisschen politisch korrekt ausgesprochen. Verstehst du? Das Christentum behauptet von sich, der einzige wahre Weg zu Gott sein. Der Islam behauptet auch, die einzige Rettung vor der Hölle zu sein. Naja, wir behaupten das ja auch. Verstehst du, sieht die Sache schon anders aus. So, jetzt kannst du auf Punkte eingehen. Zum Beispiel, jetzt guck mal, er hat gesagt, er ist überzeugt. Dann sagst du zu ihm, glaubst du, dass Jesus Gott ist? Glaub mir meistens, der kein Wissen hat von der Religion, sagt, nee, der ist der Sohn Gottes. Meistens. Glaub mir. Das ist der Knackpunkt. Dann musst du zu ihm sagen, guck mal, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Das hast du aber falsch verstanden. Das verstehen viele falsch. Ich habe das auch am Anfang falsch verstanden. Das ist wichtig. Verstehst du? Weil wenn du sagst, da hast du falsch verstanden, du bist ein bisschen doof, nach dem Motto. Verstehst du, Achim, das da haben die Leute keine Lust drauf, wenn du so mit dem redest. Aber wenn du zu dem sagst, nee, hör mal, ich muss dir sagen, das hast du falsch verstanden, ich habe das am Anfang auch nicht verstanden. Das heißt, weißt du, ich habe eigentlich auch keine Ahnung gehabt, aber ich habe weiter geforscht und habe ich rausgefunden. Das heißt, hättest du geforscht, hättest du das Glück gehabt und wärst dann das richtige Buch getroffen, hättest du das auch mitbekommen. Siehst du? Wo haben wir diesen Stil im Koran? Diesen Stil haben wir im Koran bei Surah Maryam. Da sagt Ibrahim zu seinem Vater, wird es gesagt, sagt, Ya abati, inni kad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni, ahdiyaka siratan sawiya. O mein Vater, zu mir ist Wissen gekommen. Nicht ich bin zum Wissen gegangen, oder ich besitze das Wissen ist zu mir gekommen. Ich habe Glück gehabt, hätte auch zu dir kommen können. Ja. So folge mir. So folge mir, da wirst du einen geraden Weg geleitet. Das heißt, er macht sich klein. Genau wie wenn du mit jemandem redest, in der Moschee, ein Muslim. Ja? Wenn du zu dem hingehst, sagst, hey, das ist falsch. Guck, wie du Füße stehen hast. Er ist direkt wütend, er hat gar keinen Bock auf dich zu hören. Ja? Guck, wie du Füße hast, ey, ey. Du musst das so und so machen, das ist falsch. fühlt sofort angegriffen. Sagst aber zu dem: Hör mal, Bruder, ich habe eine Frage an dich. Ich habe gelesen, dass man im Gebet die Hände nicht so machen soll. Dass man die so machen soll. Ich habe bei dir gesehen, dass du so machst. Hat das irgendeinen Grund? Hast du da irgendeinen Beweis für? Ganz anders, verstehst du? Du hast dich jetzt mal klein gemacht. Hätte auch sein können, dass du das zufälligerweise liest. Ich bin eigentlich dumm. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Aber ich habe gelesen. Das ist mein Wissen. Ist unser Wissen, hat jeder. Aber ich bin drauf gestoßen, zufällig. Ich bin nicht Mr. Schlau. Ich bin genauso doof wie du. Ich bringe das jetzt als Beispiel, nur damit wir das verstehen. Ja? Natürlich meine ich jetzt nicht doof in dem Sinne. Ja? So, das ist etwas, das wirkt. Jetzt. Der sagt, nee, Jesus ist Sohn Gottes. Da musst du sagen, guck mal. Geh mal zu deinem Pfarrer, zu deinem Priester und frag mal, ob Jesus wahrer Gott ist. Weil Jesus ist laut eurer Religion wahrer Gott und da glaube ich nicht dran. Glaubst du, dass er wahrer Gott ist? Dann sagt er, nee, der ist kein wahrer Gott. Dann sagt, guck mal, laut deiner Religion bist du gar kein Christ, wenn du nicht glaubst, dass Jesus Gott ist. Laut deiner Religion bist du gar kein Christ, wenn du nicht glaubst, dass Jesus Gott ist. Du bist eigentlich Muslim. Du hast nur noch nicht verstanden. Weil du glaubst, dass man Gott dienen muss. Du glaubst, dass man Gott folgen muss. Du bist näher zum Islam als zum Christentum, weil du glaubst ja gar nicht, dass Jesus Gott ist. Und was meinst du mit Sohn Gottes? Meinst du, Gott hat Geschlechtsverkehr, A'udhu Billah, mit Mariam gehabt? Mit Maria? Wird er sagen, nein, nein, nein. Ich habe noch nie einen gehört, der ja gesagt hat. Dann sagst du, ja, also, dann ist ja dieses Sohnschaft metaphorisch gemeint. Was ist denn damit Sohn gemeint? Er wird dir sagen, einer, der Gott nahe steht. Sagst du ihm, ja, Vater unser im Himmel. Sagt dir Christo alle, Vater unser im Himmel. Das heißt, in dem Sinne, man will Gott nahe stehen, aber nicht Sohn, Sohn. Nur wir benutzen diesen Begriff im Islam nicht, weil so viele Menschen das missverstanden haben. Aber Jesus ist ein nahestehender Diener. So, und dann bringe diesen Punkt. Bringe diesen Punkt. Ist Jesus dein Vorbild? Er wird sagen, ja. Dann sagt er, gebe ich dir einen Tipp. Guck jetzt. Gebe ich dir einen Tipp. Geh mal nach Hause und bete so, wie Jesus gebetet hat, zu dem Jesus gebetet hat. Jesus hat nicht zu dem Priester in der Kirche gebetet oder hat nicht zu sich selber gebetet, so wie dein Priester in der Kirche das macht und auch nicht zu Maria gebetet und auch nicht zum heiligen Christopher gebetet und auch zum Petrus gebetet, damit er schönes Wetter bringt, ja? Ja? Und auch nicht zum heiligen Anton gebetet, damit er irgendwas wiederfindet, was er verloren hat. Der hat zu Gott gebetet. Geh nach Hause, bete zu Gott, dass er dir den wahren Weg führt. Aber weißt du, wie Jesus gebetet hat? Wie hat Jesus eigentlich gebetet? Hat er so gebetet oder so? Dann sagt er, keine Ahnung, also bei uns in der Kirche betet man so. Meistens wird er sowas antworten. Oder bei uns in der Kirche betet man so. Dann sagst du, nein. Jesus hat mit seinem Gesicht auf dem Boden gebetet, so wie die Muslime beten. Weil Jesus war ein Muslim. Der Muslim bedeutet Gottergebener. Nach dem Propheten Jesus kam ein neuer Prophet, Mohammed. Und der ist der letzte Prophet, der gekommen ist, um die Kirche und das, was die Kirche falsch gemacht hat, zu widerlegen. Das ist ein Beispiel, wie du mit solchen Leuten Dawa machen kannst. Einige Beispiele, einige Punkte, ja. Und Matthäus 26, Vers 39, und Jesus ging 3 Schritte weiter, fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Glaub mir, dieser Punkt, Matthäus 26, Vers 39, ist ganz wichtig. Für jemanden, der ein offenes Herz hat, der sagt sofort, was kann daran falsch sein, wenn ich nur zu Jesus bete? Und das sagst du zu ihm. Sagst du, ich frage dich, guck mal, Jesus hat nie zu jemand anderes gebetet außer Gott. Kann es falsch sein, wenn du nur zu Gott betest? Er wird sagen, nein. Kann es falsch sein, wenn du so betest wie Jesus? Er wird sagen, nein. Dann sagst du, ja, aber bei euch in der Kirche, die beten nicht nur zu Jesus. Die beten auch zu anderen außer Jesus und die beten nicht so wie Jesus. Komm zu uns in die Moschee. Wir beten nur zu dem Jesus gebetet hat und wir beten so, wie Jesus gebetet hat. Das heißt, wir sind die besseren Christen sozusagen, ne? Als Beispiel, ja. Also wir sind die besseren Folger von Christus, weil wir das tun, was er gesagt hat. Das zu diesem Punkt. Jetzt kommt man mit einem, der praktiziert. Der sagt, der glaubt an die Trinität. Ich habe einen Vortrag über Trinität, komplett. Ja, wo ich jedes Argument von denen auseinandernehme, oder zumindest jedes Argument, das ich kenne. Und der ist sehr ausführlich, aber ich möchte euch, wie gesagt, einige Beispiele geben zum Nachdenken. Weil wer krank ist, den kannst du sowieso, wer die Wahrheit nicht will, dem kannst du machen, was du willst, kannst du nur Dua für machen. Erstens, wenn er sagt, er glaubt an die Trinität, Jesus ist Gott. Dann wird er meistens erzählen, ja, verstehst du, Wasser gibt es auch in flüssig, gasförmig und Eis und so weiter und so fort, ja, beispielsweise. Ja. Kommt mit diesem Beispiel. So. Ich habe dieses Beispiel widerlegt auf dem Vortrag über Trinität. Aber was wichtig ist, diese Punkte sind nicht so wichtig. Ja. Weil wir müssen einen Unterschied machen, Bruder, das ist ganz wichtig. Wir müssen unterscheiden zwischen Beweis und Begründung. Beweis und Begründung. Dass es Wasser gibt in flüssig, gasförmig und Eis, ja, ist kein Beweis dafür, dass Jesus Gott ist. Das ist etwas, was viele Muslime in der Argumentation mit Christen vergessen. Es ist eine Erklärung, wie es sein könnte. Aber diese Erklärung ist falsch. Weil flüssig, gasförmig und fest ist immer dasselbe Element. H2O. Das ist fest H2O, das ist flüssig H2O und das ist gasförmig H2O. Aber in der Bibel haben wir erstmal Jesus, der Mensch ist und Gott, der Geist ist. Das heißt, das sind nicht mehr dieselben Elemente. Von dieser Seite her ist das Argument falsch, aber dieses Argument ist kein Beweis dafür, für die Trinität, sondern ist lediglich eine Erklärung. Und eine Erklärung ist kein Beweis. Ich kann vieles erklären, aber heißt nicht, dass die Erklärung von mir ein Beweis dafür ist, dass es wirklich so stattgefunden hat. Ich kann auch vor dem Gericht etwas erklären. Ich kann etwas erklären. Vielleicht hört sich das plausibel an. Diese Erklärung ist aber kein Beweis. Diese Erklärung kann widerlegt werden. Oder es kann sein, dass diese Erklärung falsch ist. Ich kann etwas auf falsche Art erklären. Ja. Deswegen, ich gebe bei Trinitarier nur einen Tipp. Glaub mir, halte an diesen Sachen fest. Halte an diesen Sachen fest. Man kann sich das Video von mir angucken. Da rede ich, glaube ich, 1,5 Stunden. War Jesus Gott oder nur ein Prophet? Da rede ich über diese Sachen ganz ausführlich. Alle Argumente von denen, die ich kenne und zur Widerlegung. Ich gucke mir das auch in Schala nochmal an, damit ich das immer wieder wiederhole, weil natürlich man vergisst ja auch Sachen. Ja, es sind ja viele Informationen. Aber eine Sache, merkt euch die. Wenn er sagt, Jesus ist Gott, frag ihn, ich habe zwei Fragen an dich. Frage Nummer 1, ist Gott allwissend? Er wird sagen, ja. Frage Nummer 2, lügt Gott? Er wird sagen, ja. Okay, ich frage dich. Diesen Vers musst du merken. Markus 13, Vers 32. Jesus wird gefragt, wann ist der jüngste Tag? Er sagt, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß nur wer? Gott. Das heißt, Jesus sagt, ich weiß es nicht. Versteht ihr? Man kann jetzt viele Beweise bringen, ja, dafür, dass Jesus nicht Gott ist und so weiter. Und da gibt es immer so Scheinheit, so mehrdeutige Ausreden, wie zum Beispiel Matthäus 26, Vers 39, Jesus betet zu sich selber, dann sagen sie, ja, er wollte beibringen, wie man Gott anbetet und so weiter. Dann würden wir sagen, warum betet er nicht genauso wie er? Warte gleich.
Also du hast gerade gesagt, lügt Gott? Frage. Und er wird mit Ja antworten, aber du meintest wahrscheinlich Nein.
Achso, gut, dass du gesagt hast. Nee. Also, wenn ich frage, lügt Gott? Dann wird er sagen, nee, Gott lügt nicht. Also wenn ich frage, weiß Gott alles? Dann sagt er, ja, Gott weiß alles. Lügt Gott? Dann wird er sagen, nee, Gott lügt nicht. Okay. Jesus wird gefragt, wann ist der jüngste Tag? Er sagt, ich weiß es nicht. Du hast gesagt, Gott weiß alles. entweder Jesus weiß, wann der jüngste Tag ist und hat gelogen, dann ist er nicht Gott. Oder Jesus weiß nicht, wann der jüngste Tag ist, dann ist er unwissend, dann ist er auch nicht Gott. Und dann versucht er, sich rauszureden. Sagt er, ja, hier hat seine menschliche Seite gesprochen. Dann sagst du, hör mal, die Bibel ist dazu da, damit ich die Wahrheit finde. Das Schwachsinn ist das. Stehst du da, eine Ausrede zu finden? Jeder Mensch, ja, jeder Mensch, der wirklich die Wahrheit will, der sieht ganz klar, dass das ein Widerspruch ist. Ein klarer Widerspruch. Ich weiß es nicht, sagt er. Da kann nicht Gott sein. Die menschliche Seite hat gesprochen. Heißt das jetzt, Gott hat menschliche Züge bekommen und dadurch hat er etwas von seiner Göttlichkeit eingebußt? Gott hat die Masern bekommen, dadurch ist er schwächer geworden. Das ist doch Schwachsinn, ist das. Gott, egal was passiert, wird er niemals etwas von seinen Eigenschaften verlieren oder abgeben. Dann ist er nicht Gott. Oder er will uns verwirren, dann sagen wir, will Jesus uns verwirren? Will Gott uns verwirren? Das heißt, diesen Punkt muss man sich merken. Ja. So. Zweiter Punkt ist der Opfertod. Die Christen sagen, vor allen Dingen die Evangelikalen, die sagen, dass der Opfertod die einzige Möglichkeit ist, wie deine Sünden vergeben werden. Du bist ein Sünder und deine Sünden können nur durch das Blut vergeben werden, nicht durch andere Sachen. Und was ihr Muslime sagt, dass Gott ja die guten Taten durch die schlechten Taten vergibt, und so, das gibt's alles nicht. Hier habe ich einen Vortrag gemacht, starb Jesus für die Sünden der Menschen. Ich gebe euch zwei Sachen, zwei Punkte. Erstens, wir sagen dann zu dem Christen, das wissen die nicht. Kann also, meinst du, laut Bibel, und er wird dann kommen mit Argumenten, wenn er praktizieren, das vor allem die Evangelikale, er sagt dann, guck mal, wenn du einmal falsch geparkt hast, dann musst du deine Schuld dafür bezahlen. Dann kannst du nicht sagen, ja, ich habe ja auch 10-mal richtig geparkt. Was sagen wir dem dann? Wir sagen, Junge, wir reden hier nicht über Parken. Wir reden hier über Sünden und wir reden über den Maßstab Gottes. Nicht über Parkticket. Weil mit solchen Beispielen kommen die, ne? Ja. Oder der sagt, ja, wenn du einen Menschen umgebracht hast, dann kannst du auch nicht sagen, ja, ich hab 3 Milliarden andere Menschen am Leben gelassen. Dann sagen wir, es hat auch nie ein Muslim behauptet, dass du ja das sagen könntest am jüngsten Tag. So, es gibt gewisse Taten, wo die guten Taten die schlechten Taten auslöschen. Dann sagst du zum Beispiel, kann die Missetat dadurch gelöscht werden, indem man Armen Barmherzigkeit erweist. Das heißt, ich spende etwas und dadurch wird meine Missetat ausgelöscht. Er wird sagen, nein, das geht nicht. Dann sagt, schlag mal die Bibel auf. Daniel 4, Vers 34. Dort steht, und lösche deine Missetaten aus, indem du Armen Barmherzigkeit erweist. Du musst genau diesen Wortlaut wählen. Weil er wird sagen, nee. Daniel 4, 34. Hast du die Bibel da drin, oder wie?
Ich wollte mir 4, Vers 34 aufschreiben.
Ja. Kannst du mir mal die Bibel bringen? Ich habe da eine Bibel auf Arabisch, eine schwarze. Nee, direkt an der Seite ist die. Schwarz. Bruder, direkt an der Seite. Kann man gar nicht verfehlen. Ist kein Problem. Ich hab die hier auf Arabisch auch, weißt du? Verstehst du? So. Der nächste Punkt ist, wenn du sagst, die Sünde kann nicht verziehen werden, außer durch Blut, ja, außer durch Blut, warum sagt ihr dann im Vater Unser, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern? Sagen wir jetzt ja, die Sünde, du hast eine Sünde gemacht, wie vergibst du deinem Schuldigen? Jemand hat dir wehgetan. Jemand hat dich beleidigt, jemand hat dich beschimpft, wie vergibst du ihm? Sagst du, die Schuld muss bezahlt werden? Ich peitsche dich jetzt erstmal aus und dann habe ich dir vergeben, dann ist okay, die Schuld muss bezahlt werden? Wie vergibst du ihm? Versteht ihr, die sagen, die Sünde muss auf jeden Fall bestraft werden, aber Jesus hat die Strafe für die Sünde schon übernommen. Das heißt, wenn du Jesus als Lösegeld einnimmst, als jemand, der für dich gestorben ist, dann ist deine Sünde verziehen, ansonsten die Sünde muss bestraft werden. Dann sagst du zu ihm was? Im Vater unser sagt ihr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn dich jemand beleidigt hat, der hat zu dir, alter Esel, gesagt, sagst du, ja, ich kann dir nicht verzeihen, die Sünde muss bestraft werden, ich sag jetzt auch zu dir, alter Esel. Nee, du sagst, es ist kein Problem, ich hab dir verziehen. Der hat Geld. Der schuldet dir Geld. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, Bruder, ich hab dir 10 Euro gegeben, Entschuldigung, ich kann das nicht zurückzahlen, bitte verzeih mir. Die Schuld muss gezahlt werden. Ist kein Verzeihen. Dann fragt dein Bruder, dann gibt der mir die 10 Euro, dann ist die Schuld bezahlt. Das ist kein Verzeihen. Das ist Ausgleich. Das heißt, eure eigene Lehre widerspricht eurer eigenen Bibel. Weil ihr nehmt die Lehre des Apostel Paulus, der in Römerbrief 5 und Römerbrief 6 sagt, dass die Schuld gezahlt werden muss, und verlasst die Lehre von Jesus, der sagt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das Gebet, guck mal, das Konzept der Verzeihung, sagt ein Christ jeden Tag dutzendmal, wenn er das Vaterunser liest. Aber er glaubt gar nicht an dieses Konzept der Verzeihung. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Nächster Punkt, Widerspruch. Es gibt, und da gebe ich euch den Tipp, dass ihr euch eine kleine Karteikarte macht, die ihr immer mitnehmen könnt, die ihr dabei habt, wo ihr auch diese Verse draufschreiben könnt. 2-3 kleine Karteikarten immer dabei. Wenn irgendwo eine Diskussion kommt, wacht mal kurz, ich habe hier eine Karteikarte, kann ich jetzt zeigen. Ich habe hier ein Bibelfest stehen, da steht das und das. Okay. Daniel 4, Vers 34 und so weiter. So, jetzt. Jetzt kommt der Punkt. Widersprüche in der Bibel. Gib ihm einen Widerspruch. Das ist der, den ich immer gerne nenne. Weil da gibt es keine plausible Erklärung für. Es gibt viele Widersprüche. Ja, aber bei manchen können sie sich rausreden. Aber bei diesem Widerspruch können sie sich nicht rausreden. Matthäus 27, Vers 4. Judas hat sich erhangen. Apostelgeschichte 1, Vers 18. Judas hat sich erhangen, sondern er ist aufs Gesicht gefallen. Sein Leib passt auseinander, seine Eingeweide fielen hinaus. Widerspruch. Im ersten Matthäus 27, er hat Jesus angeblich verraten, hat er gesagt, mir tut es leid, warum habe ich das getan? Dann sagt er hier, Pharisäer, nimm das Geld. Ich will das Geld nicht mehr. Da ist Blutschuld dran. Was sagen die Pharisäer zu ihm? Was haben wir damit zu tun? Ist dein Problem, so gesehen. Dann nimmt er das Geld, schmeißt es in den Tempel, geht hin und erhängt sich. Das griechische Wort hier für erhängt sich ist bis zum Tod. Apostelgeschichte 1, Vers 18. Was macht er dort mit dem Geld? Sagt er dort bei Apostelgeschichte 1, Vers 18. Ach, warum habe ich das getan? Nein. Er geht mit dem Geld, keine Reue, kauft einen Acker. Nicht Geld in den Tempel geworfen, nicht zu den Pharisäern gegangen. Und auf dem Acker stürzt er, sein Leib passt auseinander, seine Eingeweide fielen hinaus. Jetzt, wie wollen die Hardcore-Fundamentalisten der Christen das erklären? Sie sagen, er hat sich erhangen und dann ist der Ast gebrochen und er fiel hinab. Und sein Eingeweide barst auseinander und so weiter. Wir sagen erstmal, das widerspricht vollkommen dem Text. Das steht hier nirgendwo. Zweite Sache ist, wenn jemand erstmal erhangen ist, zu Tode gekommen ist, dann bricht der Ast nicht. Der Ast bricht vielleicht, wenn er gerade am Ersticken ist und er ist sich am Bewegen und am Machen und am Tun. Ja? Zweite Sache ist, bei dem einen hat er Reue, wirft das Geld in den Tempel, geht weg, erhängt sich danach, kaufen die Pharisäer einen Acker davon. hier bei Apostelgeschichte 1, Vers 18, kauft er den Acker selber. Keine Reue, er kauft den Acker selber. Jetzt wird er sagen, ja, guck mal, wenn du etwas kaufst, es kann auch sein, dass du etwas kaufst. Ja, du sagst zum Beispiel zu einem Bruder, zu einem Mann, zu deinem Freund, geh in den Supermarkt, kauf mir eine Cola. Da kann ich sagen, du hast die Cola gekauft, und da kann ich sagen, er hat die Cola gekauft. Und hier ist es genauso. Die Pharisäer haben zwar den Acker gekauft, aber das war ja sein Geld. Sagen wir erstmal, er hat das Geld weggeschmissen. Er hat nicht zu denen das Geld gegeben, hat gesagt, hier, kauf davon einen Acker. Er hat das Geld weggeschmissen, ging und erhang sich, und danach haben die einen Acker davon gekauft. Das heißt, die kommen aus diesem Widerspruch nicht raus. Ja. So, wie gesagt, dann wird noch gerne, ja bitte.
Es gibt noch ein krasses Beispiel. Beim angeblichen Kreuzestod, die letzten Worte waren bei einem, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und beim anderen heißt es, er ist vollbracht. Ja. Einmal stirbt er als Feigling, einmal als Held.
Ja, zum Beispiel, das sind auch solche Sachen. Aber im Prinzip ist die Aussage, ja, die auch in Matthäus 27 ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen, in sich selber eine Gotteslästerung und die Lästerung für einen Propheten. Weil wenn Jesus doch auf die Welt gesandt wurde, um für die Sünden der Menschen zu sterben, warum soll er dann sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da wird gesagt, ja, er hatte gerade die ganzen Sünden auf der Welt auf sich geladen. Wir sagen, ein Märtyrer im Christentum oder im Islam, der schaut dem Tod lächelnd entgegen. Geschweige denn ein Prophet, geschweige denn Gott selber, der doch dafür gekommen ist, um angeblich für die Sünden der Menschen zu sterben. Ein anderer Punkt, der immer wieder erwähnt wird, und hier habe ich auch einen Vortrag gemacht. Ja, wie gesagt, Fehler gibt es sehr viele, ich habe nur einen gebracht. Weil, merkt euch, einen einzigen, benutzt den. Und wer die Wahrheit will, der wird die Wahrheit erkennen. Und wer stur ist, der wird es sowieso nicht kapieren. Weil du hast keine Zeit, 10 Jahre Christentum zu studieren. Ich gebe dir das kompakt, was du brauchst. Du lernst 5, 6 Verse auswendig von der Bibel. Und die nutzen dir super in der Dauer mit den Christen. Ja? Und das ist alles erprobt. Ja, das ist nicht irgendwie, das ist alles schon angewendet worden. Ja? Die Waffe, die angewendet wurde, ja, die ist erprobt. Da weiß man, die funktioniert. Verstehst du? Das ist keine Theorie hier. Das ist im Nahkampf erprobt worden. Ja? So. Dann, was man oft hat, sind sonst noch Sachen, die mit Blut oder der Rolle der Frau zu tun haben. Und hier kann ich nur empfehlen, erstmal, wenn es mit Blut zu tun hat, mit Kriegen, dann gibst du ihm eine Sache. Du sagst zu ihm, ja, du erzählst immer, Mohammed war schlecht, Mohammed war dieses und jenes. Ich habe eine Frage an dich. Du glaubst, dass Jesus Gott ist, oder? Ja, okay. War Jesus der Gott, der in Numeri 31 Moses befohlen hat, die Midianiter zu töten und sogar ihre Frauen zu töten und ihre männlichen Kinder? War Jesus der Gott oder war er das nicht? Wenn er sagt, Jesus war das nicht, dann sagen wir, ach so, gibt es einen Meinungsverschiedenheit zwischen Jesus und dem Vater? Oder heißt das, man sollte auf das, was Gott befiehlt, also hat Moses einen Fehler gemacht, musst du sagen. Er hätte also sagen müssen, Gott, du, ich höre nicht auf dich, ich mache nicht das, was du machst, was du sagst, ist falsch. Oder war es richtig? Wenn er sagt, nee, das war richtig, was Mose gemacht hat, dann sagst du, ja, Mohammed hat denselben Befehl vom selben Gott bekommen wie Moses. Aber Mohammed hat niemals Kinder getötet, niemals Frauen getötet. Und wir wissen nicht, ob das stimmt, was in der Bibel steht. Allahu alam. Lies dazu. Wenn er dir mit der Rolle der Frau kommt, irgendwas mit der Rolle der Frau. 1. Petrus 3, Vers 2. Die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Punkt. Oder 1. Korinther 11, Vers 7. Dort steht, in 1. Korinther 11, die Frau soll ihr Kopf bedecken, denn sie ist Abbild des Abglanz des Mannes. Der Mann aber soll seinen Kopf nicht bedecken, denn er ist Abbild und Abglanz Gottes. Das heißt, der Mann hat 2 Eigenschaften von Gott und die Frau hat 1 Eigenschaft vom Mann. Das heißt, der Mann ist Gott nahe, ist das Abbild Gottes und die Frau ist nur Abglanz des Mannes. Der Mann ist also näher zu Gott als der Frau. Und im Christentum ist Gott ein Mann. Welche Diskriminierung ist größer, als zu sagen, Gott ist ein Mann? Im Islam ist Gott kein Mann und keine Frau. Gott ist Gott. Gut, das war der Dawa-Kurs. Hier könnt ihr einiges von Inshallah profitieren. Wie gesagt, ich habe das kompakt gemacht. Das ist auch das, was im Test dann nachher gefragt wird. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.